Hallo und herzlich willkommen zu Kaffeestulle Gin, Episode 39b. Entgegen unserem Claim, dass wir für Frauen über 40 sind, bleiben wir jetzt als Podcast einfach 39.
Ja, weil wir nicht älter werden wollen. Wir lehnen das ab. Nein, wir haben irgendwie vergessen, heute ist ja die 40. Folge und da hätten wir natürlich eigentlich was ganz Special-mäßiges machen müssen.
Wollen. Trinken dazu.
Ja.
Und Flaschen, so
Konfetti überwerfen.
Tischfeuerwerk. Aber nicht hier bei mir.
Fallen hier von deinen Pfingstrosen wie auf Kommando plötzlich die ganzen Blütenblätter ab. Ich möchte auch nicht
40 werden, die Pfingstrose.
Jetzt haben wir ein Thema, was gar nichts mit der 40 zu tun hat.
Ja, weil wir ja zum Glück die Folge über wie wir 40 werden schon vor einem Jahr gemacht haben. Da brauchen wir jetzt gar nicht mehr mitkommen.
Deswegen bleiben wir jetzt für immer 39. Wir nennen uns Forever 39 ab heute.
Ja, genau. Kaffeestulle drin.
Kaffeestulle drin.
39b. Nächste Woche 39c. Und so weiter.
Nee,
Quatsch.
Also 40.
Ja, so ist es.
Anna, wie fühlst du dich nach 40 Folgen oder 39 Folgen mit mir?
Total gut. Wie am ersten Tag.
Nee, ich fühle mich nicht wie am ersten Tag.
Oh nein.
Na, aber am ersten Tag war ich so aufgeregt.
Ach so, das stimmt. Du meinst, im positiven Sinn fühlst du dich nicht wie...
Ich finde, wir sind jetzt schon echt total alte Hasen, quasi.
Abgewichst.
Also das möchte ich, dieses Prädikat möchte ich persönlich mir nicht auf die Brust schreiben.
Nein, brauchst du auch gar nicht. Alle, Dude. Ich habe neulich, haben meine Kinder den Podcast übrigens irgendwie gehört, ich weiß gar nicht mehr warum, und haben sich die Folge ausgesucht, wo wir über das Fluchen gesprochen haben. Mhm. Und dann kommt mein Mann nach Hause und hört, wie ich in dem Podcast vormache, wie mich dieser Fahrradfahrer angepöbelt hat und mich angeschrien hat mit du blöde Fatze und so. Und der so, kommst du zu mir und sagt, Anna, das kannst du doch nicht sagen. Dann auch noch im Podcast, ich glaube, es geht los so ungefähr. Ne? Sag ich, wieso ging ums Fluchen? Ist doch alles gut. Nee, fand er nicht gut, war er ganz entsetzt. Und dann habe ich gesagt, du sollst dich mal lieber schämen, dass du die Folge nicht kennst. Nämlich die ist schon ganz schön alt. Hörst du etwa nicht
unseren Podcast? Mein Mann hört auch nicht unseren Podcast.
Selber schuld, kann ich da nur sagen.
Der sagt, ich weiß das ja schon alles, was du da erzählst. Ich bin ja immer dabei.
Das ist auch
aber schön. Deinen Anteil kennt er natürlich nicht.
Ja. Interessiert ihn offensichtlich nicht.
Nee, offensichtlich nicht. Das hat ja nichts mit Drohnen zu tun. Tostina, genau.
Oh Mann, ey.
Darüber sprachen wir gestern noch, über Tostina. Und zwar, was ich gar nicht mehr im Hinterkopf hatte, war, dass er diese Figur der Tostina entwickelt hatte.
Ach so.
Ja, und zwar hat er abends eine Zeit lang immer mit unserer Großen eine sogenannte Träumstunde gemacht, wo sie immer eine Geschichte so weitergesponnen haben. Und in dieser Geschichte kam irgendwann diese böse Prinzessin Tostina. Das war seine Erfindung.
Ach so.
Und er hat die dann sogar auch mal mit ihr zusammen gezeichnet. Daran erinnere ich mich auch noch. Die hatte so einen ganz breiten Mund und so einen Kreuzohrring. Ja. Du hast wie so eine kleine Grunge-Prinzessin.
Sehr schön. Ich finde, da kann man eine kleine Merchandise-Nummer machen.
Ja. Ich muss mal gucken, ob ich diese Zeichnung da irgendwo habe.
Es gibt doch solche Unternehmen, wo man dann so Kinderzeichnungen hinschicken kann und dann machen die daraus eine Puppe oder so.
Ja, stimmt.
Stell dir mal vor, schenkst du ihm.
Ich weiß nicht genau, wie die aussah, aber ich weiß nicht, ob ich diese Zeichnung noch habe.
Vielleicht malt das nochmal für dich
aus. Ja, vielleicht. oder für Luzi. Schenken wir jetzt im Abitur. Schatz, wir haben was ganz Besonderes für dich ausgedacht. Damals durftest du ja deine Lana-Party nicht machen.
Dafür?
Ja, okay. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Episode wir darüber gesprochen haben.
Weiß ich auch nicht mehr. Also auf jeden Fall in der, wo es... Ach so, nee. Das weiß ich auch nicht mehr, wo Tostina vorkam.
Nee. Ich kann die jetzt auch nicht alle nochmal durchhören, um das dann zu verlinken. Also hört einfach mal nochmal alles durch. Dann
da kommt irgendwann die böse Prinzessin Tostina vor. Ich bin ein Fan.
Ja, genau.
Genau.
Du wär nicht. So, worum geht's denn heute, Anna?
Heute nehmen wir eine Frage oder beziehungsweise Anregung von einer unserer lieben Hörerinnen auf. Da haben wir nämlich mal wieder irgendwie auf Instagram so hin und her gefragt. Oder ich glaube, es kam sogar bei mir auf meinem Profil.
Ungefragt.
Nee. was euch mal so interessieren würde zu hören. Und da kam der Vorschlag, Thema Schulstress. Mhm. Also kennen wir das? Wie schätzen wir das bei unseren Kindern ein? Wie geht man damit um? Was macht eigentlich den Stress? hat sich das verändert zu früher, wieso, weshalb, warum und so weiter. Und mit dem Thema, wollt mal loslegen, wa?
Ja, ne?
Hast du dich gut vorbereitet?
Nee, gar nicht. Ich schüttel das aus dem Ärmel.
Ja, weil ich meine, du bist ja echt auch voll erfahren, muss man ja mal sagen. Komm mal, ein Kind von dir macht schon Abitur, da ist bald nichts mehr mit Schulstress.
Nee.
War das eine Kandidatin für Schulstress, die Große?
Ja, die war, weißt du, was bei der immer so stressig war, war, dass die immer Sachen vergessen hat. Also die hat einfach dann so abends um 11 fiel dann plötzlich ein, dass sie noch irgendwas fertig machen musste für den nächsten Tag. Was aber dann eigentlich eine Aufgabe für mehrere
Wochen
gewesen
war.
Natürlich. So, Sonntagsabend. Male 38 Bilder mit Text oder so. Oh, ganz oft. Mhm. Und also bei der war eigentlich immer so die größte Herausforderung, dass man sie immer wieder animiert, dass sie sich alles aufschreibt, dass sie so ein Hausaufgabenheft führt und abends nochmal guckt und so ein bisschen on top of things ist. Mhm. Und das ist ihr, muss man sagen, eigentlich erst so Richtung Oberstufe dann tatsächlich mal gelungen. Und auch da noch nicht hundertprozentig. Mhm. Aber das ist wahrscheinlich auch eine Typfrage.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das sind so Sachen. Natürlich ist es gut, wenn man das lernt. Also ich halte das für einen wichtigeren Skill, als zu wissen, dass 1077 irgendeiner nach Canossa gelatscht ist. Mhm. Zu wissen, wie man sich organisiert. Ja. Aber das ist tatsächlich, also zum Beispiel unser Sohn ist immer schon so gewesen. Der war schon so, bevor der in die Schule kam. Ja. Und die Große nicht. Also das ist total, und die Kleine auch nicht so wirklich. Also sehr, sehr verschieden. Aber unser Sohn war zum Beispiel so, als die angefangen haben, ich glaube, war das in der ersten Klasse schon, also jedenfalls vielleicht zweites Halbjahr oder so, so ein Hausaufgabenbuch zu führen, das war das Liebste. Da konnte der einmal alles abhaken. Weißt du so, dann hat er, musste ich das immer unterschreiben. Aber das hat er auch gemacht, das hat er alles gemacht. Und das ist eigentlich jetzt erst so, jetzt ist er ja 12, dass er so anfängt, Sachen so zu verschludern. Aber der verschludert die nicht wirklich, der verdrängt die. Also der weiß, dass er was machen muss, der hat aber keinen Bock, sondern will lieber Fußball spielen draußen. Ach so, oder so.
Habe ich das richtig verstanden? Bei ihm war das so, dass er von Anfang an so ordentlich war? Ach so, ich hatte das jetzt andersrum verstanden. Okay.
Bei dem war das so, dessen Gehirn ist so.
Ach so, verstehe. Ja, schon so immer. Ist das bei meiner Kleinen auch. Die ist so strukturiert schon immer gewesen. Auch das Zimmer meistens super aufgeräumt. Und die weiß genau, wo was ist. Verliert eigentlich fast nie irgendwas. Und bei ihrer großen Schwester Chaos.
Mhm. Witzig ist das bei meiner Großen. Die ist jetzt, also jetzt, wo sie groß ist sozusagen, ich würde mal sagen, die letzten 2 Jahre, wahrscheinlich schon sehr gut organisiert. Da muss man sich eigentlich um relativ wenig kümmern. Aber zum Beispiel das Zimmer sieht aus wie, wo ich frage mich immer, wo sind eigentlich diese Hempels geblieben? Da sind die, alle, in dem Zimmer.
Also, bei uns kommt das so in Wellen. Also manchmal sieht es aus wie bei Hempels unterm Sofa und manchmal ist es ganz okay. Also ich habe immer das Gefühl, das hängt auch so ein bisschen so mit der allgemeinen Gemütslage zusammen und mit dem Zeitrahmen, der einem zur Verfügung steht für sowas.
Ja, aber das ist ja eine Entscheidung, ne? Also das ist zwar Quatsch, das einem 12-Jährigen zum Beispiel zu sagen und offensichtlich auch noch einer 16-Jährigen, aber natürlich kann ich mich entscheiden, ob ich jetzt diese Sachen, die ich ausziehe, direkt auf den Boden schmeiße oder vielleicht doch nochmal einen Schritt zum Wäschekorb mache. Oder so.
Das ist fast schon so anstrengend, den Deckel vom Wäschekorb hochzuheben. Das liegt dann alles oben auf dem Deckel. Ich dann auch denke, sag mal, wollt ihr mich eigentlich verarschen?
Ja, ja, aber gut.
Oder neben dem Wäschekorb auch gerne.
Okay, das ist der Stress, den die Kinder uns machen.
Genau, also Schulstress. Genau, also das Allerschlimmste bei unserer Großen, und das geht jetzt gerade bei unserer Kleinen los, war eigentlich schon, bevor der Schulalltag, eigentlich der Schultag begann, das Pünktliche zur Schule kommen. Mhm. Also das morgens rechtzeitig fertig sein und pünktlich aus dem Haus gehen. Das ging bis jetzt eigentlich bei der Kleinen immer super. Die war da sehr gewissenhaft und kam gut aus dem Bett. Aber jetzt, wo die auch Richtung Pubertät steuert, wird das auch zu so einer Langschläferin. Beziehungsweise abends kommt sie nicht ins Bett. Und es ist ein ewiger Kampf, aber immer noch nicht so extrem wie bei ihrer großen Schwester, die morgens aus dem Bett zu kriegen und pünktlich aus dem Haus. Das war bei uns immer schon ein mega Thema.
Ja, aber das ist ja dann was uns Stress macht, ne? Aber was macht den Kindern, macht das ja keinen Stress, erstaunlicherweise, solche Sachen. Mir würde das Stress machen, wenn ich wüsste, mein Bus fährt gleich weg. Ja. Also jetzt unsere müssen ja auch einen Bus kriegen einfach morgens. Mhm. Dann würde ich hier schon an deren Stelle freidrehen. Aber was machen die nicht? Das lässt sie total kalt. Also die Kleine nicht, also die Große, die ist so, nehme ich halt nicht so, was soll sein, weißt du so. Das macht der definitiv keinen Stress.
Ja, ja, nee, das ist bei uns, weil die auch, also da mussten wir dann mit allen möglichen Sachen, haben wir dann gedroht, Handyentzug, wenn du nicht pünktlich bist, kriegst kein Handy und all so ein Blödsinn haben wir versucht. Irgendwann habe ich dann einfach aufgegeben, habe gedacht, okay, dann steht da halt 27 Verspätungen auf dem Zeugnis, dann ist es halt so Pech. Mhm.
Ja, aber ich meine, was willst du machen? Das ist tatsächlich, ich hatte gerade so ein Gespräch mit einer Freundin, da ging es auch darum, die hat, die Tochter ist, glaube ich, 15 gerade geworden oder so ungefähr. Und die sagte, sie hat sie jetzt bei ihr Zigaretten gefunden und war so total, was soll ich machen und so. Dann habe ich gesagt, was willst du denn machen? Also ich meine, du kannst, also ich würde sagen, oder ich sage meinen Kindern, ich finde es total bescheuert.
Ja.
Ne? Ihr wisst selber, wie doof das ist und dass ihr euch damit nichts Gutes tut. Aber wenn die 16 sind, zum Beispiel jetzt meine, was soll ich denn da sagen? Soll ich ja die Zigaretten verstecken? Ich habe keine Lust, mich auf so ein Level herabzulassen. Weißt du, was ich meine? Dann geht ihr halt um die Ecke und kauft sich neue. Das juckt ihr doch überhaupt nicht.
Nee, da kannst du auch dann nicht. Also ich meine, da kannst du immer wieder sagen, dass du das nicht gut findest und dass
das kommt hier scheiße im Haus nicht,
ist und ist, ungesund.
Genau.
Aber das, ich habe auch in dem Alter geraucht.
Also ja, ich leider auch. Ja, klar.
Also nicht viel, aber schon.
Hm. Das denke ich, das sind halt solche Sachen. Das ist wie mit, das sind Entscheidungen, die treffen als, ich sag mal, halbwegs erwachsene Menschen. Da steht 27 mal zu spät auf dem Zeugnis, dann ist das deren Ding.
Ja.
Also das ist so, beim 12-Jährigen sehe ich das noch anders. Aber ich finde, bei den großen Kindern ist das, finde ich, deren Ding. Also müssen sie dann halt auch irgendwie mit leben. Und wenn sie damit gut leben können, dann bitte.
Ja, und ansonsten Schulstress, also was jetzt den Unterricht angeht oder die Inhalte. Also da fand ich, wie gesagt, bei der Großen war das immer überhaupt, dass sie mitbekommt, was für Aufgaben sie erledigen muss. Mhm. Und daran denkt, die dann auch zu erledigen. Und dann so, womit die immer total Probleme hatte, war sich so langfristig zu konzentrieren, wenn die so Sachen einfach, die ein bisschen komplexer waren, wo man lange still sitzen musste, das war nicht so ihr Ding. Und da musste ich dann eigentlich immer dabei bleiben, als sie noch kleiner war und immer wieder sie erinnern, dass sie nicht abschweift gedanklich und so. Das war eine echt große Herausforderung. Das ist aber bei der Kleinen überhaupt nicht so. Die macht das alles selbstständig. Also mit der habe ich fast gar nichts zu tun, außer dass ich vielleicht ab und zu mal irgendwie ihr helfen muss, was rauszusuchen oder ihr was ausdrucken muss, wenn irgendwie der Drucker spinnt oder so. Mhm. Aber ansonsten macht die das wirklich und Rechtschreibung korrigieren vielleicht nochmal. Mhm. Aber die ist da total selbstständig. Also das ist wirklich...
Ja, ich frage mich halt so, also ich habe zum Beispiel gerade bei unserer Kleinen die Situation, da würde ich eben eher sagen, das, was sie stresst in der Schule, sind nicht die Inhalte, sondern ist das Ganze drumherum.
Mhm.
Also da hast du dann eher so Sozialstress, ja.
Doofe, die Kaffeemaschine.
Die habe ich ja schon wieder vergessen, dass die noch da ist. Genau.
Die also, Lehrer, also die großen Stress haben eigentlich die Lehrer immer bereitet. Doofe Lehrer.
Doofe Lehrer hatten wir echt bisher noch toi, toi, toi. Also ja, aber nicht schlimm. Also es gab mal welche, die waren dann halt nicht so... beliebt oder so, aber es war jetzt niemand dabei, wo du gesagt hättest, okay, also der geht ja gar nicht. Also doch, das stimmt nicht. Der Spanischlehrer von der Großen, also den hat sie jetzt schon 2 Jahre nicht mehr, aber der war richtig daneben. Also wo ich auch dachte, Entschuldigung, aber wenn du keine Kinder leiden kannst, warum machst du eigentlich diesen Job?
Genau, solche meine ich. Oder welche, die einfach gar keinen Bock haben.
Mhm.
Dann gab es auch bei uns mal einen in der Grundschule, der hat immer seine Aufgabenstellung so unverständlich gemacht, dass die Kinder die Fragestellung in den Klassenarbeiten nicht verstanden haben und alle an der Antwort vorbeigeschrieben haben. Mhm. Und er hat das gnadenlos total schlecht zensiert. Und plötzlich war die ganze Klasse so schlecht in Bio oder Navi, heißt es ja dann noch.
Mhm.
Das war dann wirklich so extrem, dass sich ganz viele Eltern beschwert haben. Und dann hatte die Klasse plötzlich nach den Sommerferien einen anderen Navi-Lehrer.
Mhm.
Also.
Ja, manchmal hilft es was, wenn man sich irgendwie einschaltet. Na, aber zum Beispiel, wenn es um irgendwelchen Stress innerhalb, also so Klassendynamik, so Gruppendynamik und so, da kannst du eigentlich als Eltern ja total wenig machen. Ne? Also vor Ort, finde ich. Also da jetzt hinzugehen und zu sagen, hör mal, der sowieso hat zu dem Dingsbums das und das gesagt oder keine Ahnung was. Ne?
Man kann das funktioniert an den halt Lehrer nicht. Herantragen.
Ja.
Ne? Das habe ich auch schon gemacht. Dass dann, ich erinnere mich, dass die Große, das war glaube ich in der 9. oder 10. Klasse, da hatten die Jungs irgendwann mal so eine Phase, wo die so die Mädchen so extrem geärgert haben.
Mhm.
So dieses Präpubertäre, oder ist ja noch nicht mal mehr Präpubertäre, das ist ja dann richtig pubertäres Drumgeblödel. Dann haben sie da die Federtasche weggenommen und die dann durch die Gegend geworfen und alle haben sich totgelacht und sie saß dann da so, ey, gib mir meine Federtasche. So, ne? Und das dann aber über Wochen und Tage und Wochen und dann, egal was sie mitbrachte, wurde das dann ihr erstmal weggenommen. Und das hat sie irgendwann so genervt und so gestresst, dass sie dann echt heulend nach Hause kam.
Mhm.
witzigerweise heute in der 12. sind die alle total dicke befreundet, ja. Mhm. Und da habe ich dann irgendwann tatsächlich der Klassenlehrerin geschrieben und die hat das dann auch mit denen besprochen, aber eben nicht so allgemein, genau, ohne jetzt auf einzelne Persönlichkeiten in der Klasse einzugehen. Also sowas habe ich dann schon auch mal thematisiert. Und aber ansonsten, es war also bisher...
Ah, ich erinnere mich zum Beispiel daran bei euch, aber das ist dann halt eben auch eine Frage, wie viel lässt man sich davon stressen oder wie viel, wie sehr stresst das oder beeinflusst das die Kinder, dass du ja fast in allen Bundesländern, ich weiß nicht, wie das, also ich weiß es von Berlin und ich habe es von Leuten gehört, die zum Beispiel in Bayern diesen Schulwechsel machen von der Grundschule zur weiterführenden Schule, dass du ja hier überall aufgrund der Schulplatzknappheit,
das war echt stressig,
einen bestimmten Notendurchschnitt erreichen, ja, musst, wie so ein kleines Abitur in Anführungsstrichen, wo dann, wenn du dich bewerben willst, ne, du musst deine eigene, also vielleicht muss man es einmal kurz erklären, wie das funktioniert für alle Nicht-Berliner. Ne, man muss, kann eine Wunschschule oder man kann...
Also es geht um die weiterführende Schule. Genau. Bei uns geht die Grundschule bis einschließlich 6. Klasse. Mhm. Und für die weiterführende Schule muss man sich dann bewerben. Da ist man auch nicht gebunden an den Wohnort, sondern man kann einfach irgendeine Schule in Berlin auswählen. Und dann ist das sozusagen der Erstwunsch. Da bewirbt man sich dann. Und dann muss man noch den Zweit- und Drittwunsch angeben. Und dann wird also die Bewerbungsunterlagen gehen dann erstmal an diese erste Schule, die man gerne hätte. Mhm. Die verteilen ihre ganzen Plätze nach ihrem normalen Vorgehen. Da gibt es unterschiedliche Kriterien. Einmal die Note, dann gibt es einige Schulen, die Profile haben, die gucken dann noch nach bestimmten Fächern, dass die besonders, da besonders Augenmerk drauf gelegt wird. Oder Geschwistergeschichten, ne? Also wenn schon große Geschwister an der Schule sind. Oder Härtefallanträge. Und der Rest, ich glaube 30% sind das dann, wird dann ausgelost, der Plätze. Mhm. Und alle, die dann immer noch nicht untergekommen sind, werden dann weitergeschickt an die nächste Schule, die dann aber im Zweifel auch schon alle Plätze vergeben haben. Mhm. Und es kann einem tatsächlich passieren, dass man an allen drei Schulen, Wunschschulen, keinen Platz bekommt. Das ist sogar sehr wahrscheinlich, wenn man Schulen auswählt, die alle sehr beliebt sind. Mhm. Ne? Deswegen ist es so ein bisschen wie Roulette spielen. Mhm. Du musst dir genau eine Strategie überlegen. Also unsere Große ist halt auf einer Schule schon gewesen. Die Kleine wollte aber eigentlich lieber auf eine andere Schule. Mhm. Sie hatte aber dadurch, dass ihre große Schwester schon da an der anderen Schule war, den Platz sicher. Und dann haben wir uns dagegen entschieden, sie auf der anderen Schule anzumelden, weil die sehr beliebt war und die Wahrscheinlichkeit, dass sie da einen Platz kriegt, gering. Und dann wäre aber auch der Geschwisterplatz weg gewesen,
weil wenn sie einmal in diesem... Mhm.
Ne? Deswegen haben wir sie dann an dieser Schule angemeldet, an der ihre große Schwester schon war, die sie auch okay fand, aber nicht so toll wie die andere. Jetzt fühlt sie sich da zum Glück sehr wohl und ist froh, dass sie da ist. Aber das war, man ist dann schon da so ein bisschen, muss man taktieren und sich überlegen, wo haben wir jetzt die besten Chancen auf dem Platz. Mhm. Weil ich habe es wirklich auch erlebt im Freundeskreis meiner Tochter, dass dann Kinder hier aus Prenzlauer Berg plötzlich einen Schulplatz im Grunewald hatten, wo du dann irgendwie
eine Stunde
42 hin, Minuten, ja, in der Bahn sitzt. Und die haben dann tatsächlich, es gibt irgendwie so in den Regeln, in den Statuten der Schule, ich weiß nicht, wie dieses Gesetz heißt, was die Schulplätze da verteilt, dass es zumutbar ist für Siebtklässler, dass sie bis zu 50 Minuten Schulweg haben, was ich echt krass finde für so einen Zwerg. Mhm. Naja.
Ja, und das finde ich tatsächlich eben auch so ein Faktor, der total Stress macht. Ich habe Bekannte, die eben 4 Kinder, also 4 Schulkinder haben. Und da ist es in Bayern nach der 4. Klasse ja schon der Wechsel zur weiterführenden Schule. Und die müssen richtig solche Prüfungen schreiben. Und je nach Seelenlage bei den Kindern, ne, der eine hat das gut verkraftet, der andere nicht, den Druck. Mhm. Und die hatten zum Beispiel die Situation mit einer ihrer Töchter, dass die... wie so eine kleine hysterische, in Anführungsstrichen, Essstörung entwickelt hat in dieser Phase und ganz dramatisch Gewicht verloren hat. Oh, überleg Gott, dir mal bitte, in der 4. Klasse, ja, wie alt ist man da? 9 oder 10 maximal?
10, ja.
Und bis diese Phase vorbei war, also bis sie wusste, sie hat das geschafft, sie kommt an diese Schule, an die sie wollte, und dann hat sie sich wieder entspannt. Aber das fand ich wirklich dramatisch. Also diese, und ich glaube, es geht ganz vielen so, denn die Kinder spüren ja diesen Druck auch,
also bei
dass
uns
du nicht einfach sagen kannst, ach komm, das ist die Schule, die passt zu dir, das ist ein Profil, was passt. Mhm. Keine Ahnung, da gibt es vielleicht einen Schwerpunkt, der besonders dir liegt oder so, sondern dass du sagen musst, so, schon in der dritten Klasse oder eben bei uns in der fünften Klasse, hier, du brauchst den Durchschnitt sowieso auf dem Halbjahreszeugnis, damit du dich überhaupt bewerben kannst. Und wenn du an die Schule willst, musst du mindestens, das sind ja teilweise wie NC.
Das Absurde ist ja zum Beispiel die Schule, auf die Mia eigentlich gerne gehen wollte. Das ist eine Oberschule, die alle Schultypen in sich vereint, also wie so eine Gesamtschule, ne, wo du dann Haupt-, Real- und Gymnasium in einem Schulverband hast und das dann durch so ein Kurssystem leistungsmäßig irgendwie getrennt wird später. Und da wollte sie eigentlich gerne hin.
Die haben so einen Kunstschwerpunkt, ne?
Genau, und die haben, das ist, also uns hat die wirklich total gut gefallen, die Schule, weil die auch ganz viele Werkstätten haben. Da kannst du auch richtig handwerkliche Arbeiten lernen. Und das fand sie so toll, weil sie auch gerne näht und was mit den Händen macht. Und die hatten wirklich total coole Sachen da. Mhm. Und sogar diese Schule, die ja auch für Hauptschule und Realschule offen ist, hat tatsächlich, da hattest du keine Chance, da reinzukommen mit einem schlechteren Schnitt als 1,5.
Stell dir das mal bitte vor.
Und ich meine, da haben ja dann Hauptschüler und Realschüler sowieso nur die Chance, über die Geschwisterregelung oder Härteantrag oder das Los reinzukommen. Das ist aber die einzige Schule hier im Bezirk, die auch Haupt- und Realschüler annimmt. Also völlig absurd.
Ja, also und die liegt halt natürlich dadurch, dass die hier in so einem beliebten Kiez liegt. Ja, die ist ja von uns auch nur zwei. Ich kann ja da hinspucken sozusagen.
Ja,
das
ist ja hier. Direkt.
Genau. Dadurch natürlich so beliebt, ne? Weil die natürlich so mitten im,
im Kiez
hier ist. Und das ist schon so die einzige. Also, aber das ist echt so eine Sache.
Ja, und also die Schule, auf die Mia jetzt dann gegangen ist, ist eben Gymnasium. Und sie hatte sich aber trotzdem die andere so in den Kopf gesetzt, dass sie deswegen auch sich so einen Druck gemacht hat und gesagt hat, wenn ich einen 1,2er oder 3er Schnitt habe, dann kriege ich ja vielleicht da doch einen Platz sicher. Und sie hatte dann aber 1,5 und damit war es dann so, was ja schon ein krasser Schnitt ist.
Total krasser Schnitt, ja.
Aber damit war nicht mehr ganz sicher, ob sie da wirklich einen Platz kriegt, weil wenn sich alle mit 1,5 da bewerben, deswegen mussten wir dann die andere Schule nehmen. Aber ich finde das auch ganz widerlich, dieses ganze System. Es hat mich auch so genervt in der, das ist ja dann das erste, zweite Halbjahr fünfte, erste Halbjahr sechste, die beiden Zeugnisse zählen für diese sogenannte Förderprognose. Und ich fand das auch ganz schlimm, dass da, das sind ja noch auch in einem schwierigen Alter, wo das gerade so mit der Vorpubertät losgeht und dass die da so einen Druck haben.
Also ich finde das sowieso, ich bin sowieso persönlich der Meinung, dass dieses ganze Schulsystem, was eigentlich darauf ausgerichtet ist, dass die Kinder, dass die Individualität drangegeben wird, ja, und dass es gar nicht mehr nach persönlichen Begabungen und Interessen geht, sondern dass es immer ein total mangelorientierter Unterricht ist. Also, dass du zum Beispiel zu jemandem, der ein Mathe-Crack ist, nicht sagst, boah, geil, jetzt machen wir mal die nächste Stufe, wir gucken mal, wie weit du kommst, sondern dass du sagst, aber die Französisch-Vokabeln, ne, da müssen wir uns erstmal mit beschäftigen. Mhm. Und du ziehst den Kindern so den Motivationsstecker, früher oder später.
Ja.
Weil, man muss ja mal ganz klar sagen, jeder, der Kinder in der Schule hat, die älter sind als 12, sage ich jetzt mal so als Schallgrenze, vielleicht ist es bei anderen auch früher und bei manchen später, weiß, dass dieser Motivationsflow, den die Kinder in der Grundschule haben, wenn alles gut läuft, sich sowieso totläuft. Ja?
Ja.
Dann kommt die Pubertät, dann kommt diese Phase, in der die mit allem beschäftigt sind, nur nicht mit schulischen Inhalten.
Ich bin gespannt.
Und wie das jetzt ja, also ich meine, das ist ja bei uns genau dasselbe. Also mit, ne?
Ja, wir haben und, ja unsere.
Ja.
Dein mittlerer und meine
genau, Kleine sind ja nun gleich alt. Aber das ist halt so eine, wo ich mir dann denke, und wenn ich jetzt als System noch den Druck aufbaue, also einmal diesen Druck, wie schaffst du diesen Übergang in die weiterführende Schule, wie schaffst du den? Und dann noch den Druck, also diese Mangelorientierung immer zu sagen, da bist du nicht gut genug, da bist du nicht gut genug, da brauchst du Nachhilfe, hier musst du mehr machen, ne. Dann kommst du irgendwann, dann sind das nicht mehr diese wissbegierigen kleinen Zweiklässler, die alles aufsaugen wie so kleine Schwämme, was du ihnen sagst und total begeistert sind von den Dingen, die sie lernen. Und die, das sind ja auch so diese süßen Phasen, wenn die so Spezialistenwissen anhäufen und dir plötzlich Vorträge über Bienen oder Dinosaurier oder sonst was halten können.
Mondphasen.
Genau. So, und dann hast du plötzlich so eine Kombination von unguten Faktoren, Und dann sehe ich, das bei so vielen, also jetzt bei meinen eigenen Kindern anteilig, aber eben auch im Umfeld, die dann so richtig, ja, also ich will jetzt nicht sagen, die Lust verlieren, das wäre noch zu wenig gesagt, die so den Biss verlieren, die auch gar nicht sehen, wo soll das hinführen, so, ne?
Ja.
Und das finde ich wirklich dramatisch. Also das ist tatsächlich irgendwie sowas, wo ich immer denke, Alter, ich meine, wir sind jetzt schon an einer sozusagen alternativen Schule, dadurch, dass das ja diese das Internationale ist aber und das, ein anderes also, was Konzept.
Da abverlangt wird von den Oberstufenschülern. Ich habe das jetzt bei mehreren Bekannten, die ihre Kinder da haben, miterlebt. Das finde ich auch echt unmenschlich.
Es ist schon viel. Also es ist schon echt ein heavy Programm. Aber ich sehe das jetzt auch bei der Großen, die jetzt da ihren mittleren Schulabschluss gerade macht und die zum Beispiel jetzt in dieser eigentlich total stressigen Lern- und Examensphase ist, mit 25 Prüfungen jetzt seit Ende April, wie gut die läuft, in Anführungsstrichen, und zwar nicht, weil die so super schlau ist oder so super ehrgeizig und dauernd nur lernt, sondern ich muss die auch immer mal wieder ein bisschen einnorden und sagen, na, hast schön ausgeschlafen, jetzt kannst du mal wieder an den Schreibtisch gehen oder so. Aber es ist eben absolut machbar, das was sie da macht, also auch inhaltlich, weil sie gut vorbereitet sind. Und das ist zum Beispiel bei unserer Schule, würde ich sagen, für mich unterm Strich der entscheidende Faktor, wo die sich unterscheiden von der öffentlichen Schule, die haben ein Interesse daran, dass diese Schüler bestehen. Die bereiten die gezielt vor, ja, damit sie bestehen und die führen sie nicht aufs Glatteis, so wie das bei uns früher in der Schule war und wie ich das auch von vielen anderen Schulen drumherum höre. Ich meine, natürlich ist das jetzt hier auch vorgekommen, dass sie von vier Themen irgendwie eins nicht gut vorbereitet hat und das kam dann genau dran. Das ist halt Pech, ne? So läuft das halt bei Prüfungen.
Ja.
Aber die machen nicht so Sachen wie, das hatte ich jetzt gerade, mein Sohn hatte gerade diese Geschichten mit europäische Länder und Hauptstädte. Und dann haben die auch so eine Karte gehabt, wo sie dann so die Umrisse so ein bisschen gekannt haben und haben dann auch einen Test geschrieben, mussten diese Länder und Städte einander zuordnen und mussten, glaube ich, auch auf einer Landkarte Sachen eintragen. Ein Nachbarskind von uns, gleich alt, gleiche Klassenstufe, anderer Schule, also andere öffentliche Schule, Gymnasium, nee Quatsch, ist ja eine Grundschule, so, kriegte den Test, da haben die ernsthaft, ohne dass das jemals vorher vorbereitet wurde, also Vorbereitung genau wie bei meinem Sohn, Test dann aber, die haben die Länder aus der Europa, also quasi aus der Karte rausgelöst, als einzelnen leeren Umriss denen gezeigt und die mussten dann sagen, welches Land und welche Hauptstadt und wo die Hauptstadt liegt in dem Land. Das heißt nicht irgendwie auf einer Karte, die du dann sozusagen die Blanko ist, wo du nur noch die Ländergrenzen siehst, das finde ich ja noch irgendwie machbar,
ja,
wenn du das vorbereitet hast, sondern tatsächlich wie so Puzzlestücke einzeln.
Ich meine, gut, ein paar gibt es, die sind sehr prägnant, das ist
ja Italien. Einfach.
Ja, genau.
So, genau. Oh, dann bin ich England, auch schon fertig.
Also Großbritannien, ja, kriegen genau. Wir auch noch
hin. Aber das fand ich so, und dann sagt der Lehrer, weil die Eltern haben dann auch gesagt, Entschuldigung, aber das wurde ja gar nicht gesagt, also darauf wurden die Kinder gar nicht vorbereitet. Ja, das ist halt der nächste, das ist halt die Transferleistung, das müssen die bringen.
Ja, das kommt dann immer.
Dann haben die also alle eine 5 geschrieben, denkst, in Geografie.
Was soll denn das, was für eine Arschgeige, ja. Was hat der davon? Das ist so richtig schikanös. Und so war nämlich dieser Navi-Lehrer auch, der hat dann die vorbereitet in so einer mündlichen Prüfung, da ging es ums menschliche Skelett und hatten die alle eine 1 und dann hat er denen aber auch nur einen kleinen Knochen, so eine Abbildung gezeigt, also nicht das ganze Skelett und wie heißt der Knochen, sondern nur ein winziger Knochen war dann da abgebildet. Welcher Knochen ist es jetzt? Und dann so, Schlüsselbein, Elle. Also, das ist so, das fand ich auch so fies. Und ja, das ist die Transferleistung.
Ja, aber vor allen Dingen, warum? Was soll denn das bitte bringen? Ja, jetzt mal ohne Scheiß, man kann jetzt über den Sinn von so einer Aufgabe sowieso streiten. Ja, wieso muss denn bitte ein Viertklässler wissen, wenn er losgelöst einen Knochen sieht, ob das jetzt die Elle oder die Speiche ist oder sonst was. Das ist doch lächerlich. Also das ist doch auch ein Wissen, was die überhaupt nicht brauchen. Ja, das kannst du vielleicht machen, wenn du in der Oberstufe bist und irgendjemand sagt, okay, ich will vielleicht mal Medizin studieren. Der sollte den Knochen vielleicht erkennen dann irgendwann. Ja. Aber doch nicht mit 10. Wenn
er einen Knochen im Wald findet, dass er dann sofort weiß.
Genau. Es ist kein Wildschwein unter Kiefer, nein. Es ist eine menschliche Speiche.
Und Schimpansenzeigefinger.
Ja, ist doch bescheuert. So, aber so, also das, da sehe ich halt irgendwie so zum Beispiel total unnötigen Druck, der auf die Kinder gemacht wird.
Das ist
ne?
aber oft so.
Auf diese Art und Weise. Warum?
Das tut sich nicht. So, ich hatte bei vielen Lehrern auch das Gefühl, dass die wirklich den Kindern absolut die Freude am Lernen verderben.
Ja.
Durch dieses verkniffene Festhalten an Vorgaben und man könnte doch auch so aktuelle Anlässe, darüber haben wir ja schon mal gesprochen, auch im Rahmen der Fridays for Future Demo, dass man mal so ein bisschen um sich herum guckt und Sachen, die wirklich im echten Leben passieren, nimmt und die in den Unterricht einfließen lässt. Also das hat mir, diese Flexibilität fehlt mir total bei den Lehrern.
Ja, und ich glaube halt, ich will das gar nicht verallgemeinern, ich kenne auch sehr engagierte Lehrer, die sehr, sehr innovative Dinge machen oder eben sehr alleine auch einfach schon sehr zugewandt sind. Ja, das ist ja auch schon, macht ja auch schon einen Riesenunterschied, ob ich mich vor einen hinstelle und sage, was, du weißt nicht, was das für ein Knochen ist, du bist ja der totale Loser, oder ob ich sage, guck mal hier das Skelett und das ist, stell dir mal vor, in deinem Körper sieht es so und so aus. Also weißt du, irgendwie diesen Bezug herzustellen. Und ich glaube wirklich, klar gibt es dann irgendwann, wie gesagt, habe ich ja eben schon gesagt, so eine Phase, wo die Kinder nicht mehr so schnell anspringen, wie wenn sie noch kleiner sind und sich nicht so schnell begeistern für Themen. Aber solange das so ist, warum zur Hölle muss ich das torpedieren? Also warum gehe ich nicht hin und pushe diese positiven Sachen? Und ich werde nie vergessen, meine Tochter hatte eine Kunstlehrerin in der Grundschulzeit, die war so total begeistert für ihr Fach. Also das war so eine richtige, also aus Leidenschaft war sie mit dieser Kunst befasst und wollte das auch so rüberbringen. Und dann kommt die nach Hause und sagt euch, Mensch, was habt ihr denn heute gemacht? Ja, wir hatten Kunst, Mama. Und hast du schon gewusst, Aquamarin ist die Königin der Farben. Okay. Aber das war halt so süß. Also es war halt so eine Begeisterung, die ist halt da ist so der Funke übergesprungen, weißt du? Und es gelingt bestimmt nicht jedem Lehrer in seinem Fach mit jedem Kind. Das ist Unsinn. Das ist auch die falsche Erwartung, glaube ich. Aber wenn man das ein bisschen macht, und ich kann mich aus meiner eigenen Schulzeit genau an diese Lehrer erinnern, die so einen Unterricht gemacht haben. Wir hatten einen Musiklehrer, der war ein total schräger Vogel und der war auch echt anstrengend. Das war auch unser Chorleiter. Und der
von dem hast du schon mal erzählt, als wir über die Person gesprochen haben, die uns geprägt haben.
Ja, total. Aber der war eben jemand, das war wie so ein Rattenfänger. Der konnte mit seiner eigenen Begeisterung für Musik uns, und wir waren in diesem pubertären Alter eigentlich, ne? Also so, ich sag mal, der Schulchor war ab 7. Klasse, also genau dann, wenn das so richtig losgeht, der hat uns mitgerissen. Also der hat richtig, und das, ich meine, das kann man nicht vielleicht von jedem erwarten und das mag auch in manchen Fächern schwieriger sein als in anderen, ja? Das will ich auch nicht irgendwie bestreiten. Aber warum sind die Leute in diesen Jobs? Warum machen die das? Weil sie keine, da gibt's wirklich, ganz oft. Wirklich Beispiele, wo du denkst, geh doch lieber nach Hause und
das aber, red mit deinem... Aber so viele Freudlose. Ich weiß nicht, vielleicht ist dieser Job auch... ich glaube, der verbrennt die Leute auch. Mhm. Weil das ist wirklich... Ich stelle mir das auch wirklich als super anstrengend vor. Wenn ich da mal so einen Vormittag in der Schule mitgeholfen habe, habe ich danach auch gedacht, boah, das, allein dieser Lärmpegel...
Ja, das glaube ich auch.
Und diese ständige Aufmerksamkeit, dieser Wunsch von jedem Kind, dass man Aufmerksamkeit für es übrig hat... Mhm. Ich glaube, das ist schon echt anstrengend, wobei man wahrscheinlich irgendwann ja auch darin geübt sein sollte. Mhm. Ne? Aber ich habe auch das Gefühl, dass viele Lehrer so freudlos bei der Sache
sind. Also ich glaube schon auch, dass das System einfach scheiße ist, um es mal so zu sagen. Also ich habe einige Lehrerinnen und Lehrer im Freundes- und Bekanntenkreis und da sind wirklich sehr verschiedene Schultypen und auch sehr verschiedene Lehrertypen dabei sozusagen. Mhm. Aber was letztlich irgendwie unterm Strich aus der Lehrerinnenperspektive rüberkommt oder immer wieder gesagt wird, ist halt, dass sie natürlich auch im System selber super wenig Unterstützung kriegen für die Dinge, die sie machen. Ne? Gerade wenn, wenn das solche Themen sind, die irgendwie ein bisschen mehr Aufmerksamkeit vielleicht erfordern oder vielleicht auch ein bisschen mehr Unterstützung. Also eine gute Freundin von mir, die ist an der Gesamtschule und die sagt eben auch immer, ich bin eigentlich Englischlehrerin, aber darum geht's mir gar nicht, wenn ich nach der 10. Klasse weiß, dass so und so viel Prozent aus meiner Klasse den Abschluss schaffen, dass die Mädchen nicht sofort irgendwie verheiratet werden und nie wieder das Tageslicht sehen und die Jungs nicht denken, dass irgendwie Drogen dealen und danach Knast schon irgendwie eine ganz gute Perspektive ist, sondern wenn ich das hinkriege, dass die irgendwie für sich selber entdecken, worin sie gut sind oder dass sie überhaupt eine Vorstellung davon entwickeln, was sie mal machen möchten im Leben und was es für Möglichkeiten gibt, die sie vielleicht sonst nirgends sehen, dann habe ich einen guten Job gemacht. So. Mhm. Und das ist halt zum Beispiel sowas, wo ich mir denke, wie krass ist das denn? Und es gibt viele Leute, die werden eben selber mit ihren Ideen und Ambitionen in dem System auch alleine gelassen, gerade an weiterführenden Schulen, glaube ich. Ne? Also im Grundschulbereich mag das vielleicht ja noch anders sein, das weiß ich nicht.
Ja, man muss schon sehr viel Durchhaltevermögen und Biss haben und auch willens sein, viel von mehr einzubringen, als eigentlich man denken müsste. Ich weiß das wohl, also es gibt viele Lehrer, die dann auch so eigene Projekte und Themen haben. Zum Beispiel bei den Mädels an der Schule ist einer, der macht diese Filmkurse. Mhm. Und der ist da unheimlich engagiert und macht auch viel in seiner Freizeit. Mhm. Der geht dann mit denen ins Kino und auf die Berlinale und solche Sachen. Und das ist schon über sein normales Pensum hinaus, was der da macht. Oder auch an der Grundschule, da gab es einen, der hat immer mit den Kindern den Schulgarten gemacht oder so Energiesparprojekte. Und das ist, aber das sind aber die, die sich einbringen, diese Lehrer. Und die Kinder auch lieben, weil die brennen für eine Sache. Und ja. Naja, gut. Ja, Lehrer-Schüler-Beziehung ist auf jeden Fall ein Thema, wo man sich reiben kann.
Ja, und ich glaube eben auch, dass es total schwierig ist, da so das so auszubalancieren, dass die Kinder nicht so platt gemacht werden. Das ist irgendwie immer so mein Eindruck in dem System ganz oft, ne? Dass die so eingenordet werden, das muss jetzt so sein. Und viele Eltern sind ja auch so. Viele Eltern sagen ja auch, ja, Kinder müssen das lernen, die müssen was durchziehen und die müssen sich anpassen lernen und so weiter. Und dann denke ich immer, ja, aber doch nicht mit 8. Also ist es so. Also klar müssen wir Menschen im Leben irgendwie lernen, dass wir mit den Strukturen, die wir haben, auch leben müssen und irgendwie uns darin zurechtfinden müssen und dass wir zum Beispiel Rücksicht auf andere nehmen müssen und diese ganzen Dinge. Mhm. Oder dass man zum Beispiel auch zu einem verabredeten Zeitpunkt eine bestimmte Leistung abrufen muss oder so. Aber dass man deswegen irgendwie sich gar nicht mehr, also gar nicht mehr selber denken soll oder gar nicht mehr irgendwie mal Fragen stellen soll, die vielleicht unangenehm werden könnten oder so, das kann halt nicht irgendwie das sein, was wir wollen, was hinten rauskommt. Mhm. Und ich bin immer ein bisschen beruhigt, wenn ich sehe, dass es solche jungen Leute gibt, also so ganz, wo wir ja schon drüber sprachen, auch bei Fridays for Future, bei unserer Folge, die mit Ideen und mit Kritik und mit ja tatsächlich auch mit Visionen oder sowas losgehen, ja, weil ich dann immer denke, okay, also das, die hat das System auf jeden Fall schon mal nicht geschluckt, also sondern die nutzen ihr Gehirn und ihre Fähigkeit irgendwie sich so nach außen zu connecten, auch für kritische Fragen und so weiter.
Aber das machen, das sind auch leider nur ein paar.
Ja,
ne?
Ja.
Also ich bin ja mal gespannt, ich beobachte ja nun gerade, wie das bei unserer Großen zu Ende geht, die Schulzeit.
Mhm.
Und was alles sie und auch ihr ganzer Freundeskreis jetzt so vorhat. Und ganz viele machen ja jetzt erstmal so dieses sogenannte Gap Year, das freiwillige asoziale Jahr. Stand letztens, ich glaube, in der Taz oder wo habe ich das gelesen. Oh ja. Und ich meine, die sind aber natürlich auch noch so jung. Mhm. Ja, die sind 17. Ich wurde 20 nach dem Abi.
Ich auch.
Und die wird 18 jetzt. Mhm. Ne? Und dann von denen schon zu erwarten, dass die jetzt schon weiß, was immer, was sie für den Rest ihres Lebens machen möchte, ist vielleicht auch ein bisschen hoch.
Das wusste ich mit 20 auch noch nicht. Wusste ich es nie.
Nee.
Aber wenn ich so drüber nachdenke.
Aber die Schule hat schon auch viele Angebote gemacht, muss man sagen, so in der Oberstufenzeit, so Berufsbildungsgeschichten. Die wurden aber nicht unbedingt angenommen von den Kids. Die hatten eine andere. Die haben dann gedacht, oh Gott, da könnte ich auch mal schön im Park sitzen, 2 Stunden lang, wenn es ist ja langweilig. Und es war irgendwie keine Anwesenheitspflicht dabei. Und ja, also ich habe dann auch ein paar Mal gedacht, na, hättest du vielleicht doch mal hingehen können, ne?
Ja, aber das ist so, ne? Das ist immer, wenn du noch nicht da bist an dem Punkt, dann verstehst du ja auch gar nicht, was es vielleicht für dich für einen Effekt haben könnte, sich das mal anzuhören. Und das ist wie so oft, glaube ich, ich habe schon ganz oft die Erfahrung gemacht, dass Kinder, denen du mehr sagst, als sie gefragt haben, die genau den Teil der Antwort löschen, den sie gar nicht nachgefragt haben. Und so ist das da auch. Die ist gar noch nicht an dem Punkt. Weißt du, was ich meine? Nee,
genau.
So, sich das da jetzt schon reinzuziehen, was sie mal werden will oder so, das beschäftigt sie gar nicht.
Ja, beziehungsweise bei ihr ist das ja sogar so, die hat ja schon eine relativ konkrete Idee davon, was sie machen möchte, aber jetzt noch nicht.
Ja, das ist doch gut.
Sie braucht noch Zeit, um dahin zu kommen.
Ja, finde ich aber auch ehrlich gesagt, also ich, da frage ich mich, wie ist denn das heutzutage, weil das, da kann ich mich dran erinnern, zu unserer Abi-Zeit, dass alle uns gesagt haben, also unsere ganzen gesammelten Lehrer eigentlich, dass man ja nichts werden könnte auf dieser Welt, außer vielleicht könnte man BWL, Jura oder Medizin machen. Auf keinen Fall sollte man Lehrer werden. Es gäbe ja viel zu viele Lehrer.
Das haben sie uns auch gesagt.
Und siehst du, wir sind ja auch eine Generation. Und dann wurde
der absolute Lehrermangel.
Genau. Und dann wurde uns noch gesagt, so nach dem Motto, die Welt wartet aber nicht auf euch. Also also ob aus euch was wird. Weißt du, so richtig ätzend, kann ich mich genau daran erinnern.
Ich weiß nicht, wie das kann ich jetzt nicht sagen, ob die Lehrer sowas auch zu den Abiturienten jetzt sagen. Die ganzen Feierlichkeiten stehen ja noch vor uns. Dann werden ja wahrscheinlich auch so ein paar Motivationsreden gehalten.
Ja.
Keine Ahnung. Also ich habe schon das Gefühl, dass heute ja auf so ein allgemeineres, breiteres Wissen, also dass sie eher sagen, geht, macht ein Praktika, reist, guckt euch die Welt an, guckt, was es alles gibt. Also es ist nicht so mehr, glaube ich, dass man sagt, so, ihr könnt eigentlich nur die und die Fächer studieren, alles andere ist eh Murks.
Ja.
Also ich glaube schon, dass die eher jetzt auch so darauf einem dazu raten, dass man seine individuellen Fähigkeiten versucht zu erkennen und zu finden und die.
Ja, ich habe neulich auch so einen Artikel gelesen, den müsste ich nochmal, finde ich nie mehr wieder den Artikel. Ich wollte gerade sagen, ich kann den ja mal raussuchen, aber ich habe keinen Schimmer mehr, wo ich das gelesen habe oder was das
war. Worum ging's denn, Anna?
Es ging darum, dass gesagt wurde, dass diese ganzen, also dass sozusagen das Schulsystem, wie es bisher war oder auch immer noch ist.
Ich muss die ganze Zeit
Was ist?
Weil dir ist so ein süßes, ist jetzt ein bisschen langweilig für die Hörer, aber da ist eine Spatzenmama mit ihrem Baby. Die sind die ganze Zeit bei euch im Garten unterwegs und der Kleine ist so süß. Guck dir das mal an. Das ist so ein Breitmaulviech, wie aus einem Comic sieht der aus.
Spatzenfamilie.
Süß.
Sorry, jetzt habe ich den Faden verloren. Nein, dass das jetzige Schulsystem so bisher so war und auch immer noch ist, dass es eigentlich die falschen Fähigkeiten versucht zu kultivieren bei den Kindern und Schülern, sondern dass man eigentlich diese ganzen, also dass eigentlich der Fächerschwerpunkt ganz anders sein müsste und dafür mehr solche Fähigkeiten wie Kreativität und also ne, so diese, wie komme ich denn eigentlich an mein kreatives Potenzial, also auch viel mehr Arbeitstechniken. Bei uns machen die das ja auch so, dass die also mehr auf Arbeitstechniken und solche Dinge Wert legen als auf die Inhalte und Präsentationstechniken und so. Und dass eben gesagt wird, dass sozusagen so und so viele Jobs, die jetzt halt noch von Menschen gemacht werden, innerhalb kürzester Zeit von Maschinen gemacht werden.
Ja.
Und man deshalb eigentlich komplett neue Berufsbilder sehen wird, die sich entwickeln werden und dass deshalb sozusagen diese Ausrichtung auf bestimmte traditionelle oder so Berufsbilder totaler Quatsch wäre.
Ja, im Grunde vor allen Dingen die Bereiche, die eben nicht so gut von Maschinen gemacht werden können. Zum Beispiel kreative Prozesse oder auch psychologische Ansätze. Alles, was man eben nicht messen kann oder was immer nach dem gleichen Schema gelöst wird, wie jetzt zum Beispiel in der Juristerei, ja, oder ja, eben irgendwelche technischen Abläufe. Alles, was eben so ein bisschen spezieller und individueller gelöst werden
muss. Ich finde, das macht auch überhaupt total viel mehr Sinn. Es macht doch, das ist das, was ich eben meinte, es macht doch total viel mehr Sinn zu sagen, aha, Schüler A hat die und die Talente und die werden jetzt gefördert, wohingegen Schülerin B vielleicht ganz andere hat und dann macht man da was anderes. So, aber das ist
ja,
halt
aber das ist, wie willst du das leisten? Also wenn ich mir überlege, in der Klasse von Mia sind 34 Kinder.
Oh Gott,
furchtbar. Das ist ja sowieso schon ganz schrecklich.
Überleg mal, das sind 10 mehr als, 12 mehr als bei uns in den Klassen.
Ja, also ich meine, das verdünnt sich dann irgendwann so ein bisschen. Na, dann ein paar ziehen dann mal weg oder können doch nicht auf dem Gymnasium bleiben oder wie auch immer. Aber das fand ich schon krass. Und wie willst du da die individuellen Bedürfnisse von jedem Kind erkennen und weiter fördern? Das ist ja, da bräuchte man schon ein paar mehr Lehrer. Und das ist ja dieser Lehrermangel, der dazu führt, dass die Klassen so groß sind.
Ja, und überhaupt ist unser Bildungssystem, aber das ist gar nicht das Thema. Also ich meine, das Gespräch hatte ich neulich mit unserer Freundin Ines, die ja eine Kita-Leitung hat. Und dass wir uns darüber unterhalten haben, wie so eigentlich dieser Irrtum zustande gekommen ist, dass Bildung erst in der ersten Klasse anfängt.
Ja,
also und nicht schon viel früher. Und wieso Kitas so schlecht dastehen, wie sie dastehen heutzutage.
Ja, immerhin ist ja das letzte Kita ja jetzt, ist ja kostenfrei.
Aber das heißt ja nicht, dass es denn besser da läuft. Das ist ja das Problem.
Nein, aber immerhin haben sie schon mal erkannt, dass es wohl doch gar nicht so unklug ist, Kinder schon im Kindergarten in diese Strukturen.
Ja, ich weiß gar nicht, ob das
zu schicken,
ob das irgendwie der Hauptpunkt ist. Ich denke dann immer so, es liegt ja auch daran, dass du in dem Bereich nicht, dass in dem Bereich nicht investiert wird, auch nicht in die Ausbildung der Menschen, die in dem Bereich arbeiten. Dementsprechend schlecht angesehen ist ja dieser Beruf auch, muss man ja auch mal sagen. Warum machen das so viele Frauen? Weil das, ich mache was mit Kindern. Ich meine, da gibt es auch super engagierte Leute, die auch echt Ideale haben, nach denen sie versuchen, irgendwie da ihre Arbeit zu machen. Aber letztlich, also ich meine, ich kenne es nur in Berlin, aber das reicht mir auch. um zu sagen, die Idee, dass man jetzt hier in Berlin zum Beispiel sagt, die Kita-Plätze sind ab 3 Jahren jetzt alle frei. Wer zahlt dafür drauf? Ja? Mhm. Die Kinder. Weil woran wird dann gespart? Am Personal, an der Ausstattung, an Konzepten und so weiter. Super, top Idee. Finde ich total gut. Ich verstehe einfach nicht, wieso sowas nicht nach dem Solidarprinzip weiter funktioniert. Wieso soll dann jemand wie zum Beispiel ich hätte immer einen Kita-Platz bezahlen können. Wieso soll ich denn nicht mit genügend anderen die Kita-Plätze für die Leute mitfinanzieren, die es halt nicht so... Ja, also das verstehe ich einfach nicht. Naja, egal. Das nur am Rande. So, Schulstress, Notenstress. Haben das deine Kinder? Notendruck?
Naja, also wie gesagt, sie hatten es beide in dieser Zeit, als es um die Bewerbung für die weiterführende Schule ging. Und jetzt ist Mia befindet sich ja jetzt noch im sogenannten Probejahr auf dem Gymnasium. Das ist ja auch noch so eine, ja. Das heißt, da ist es schon auch wichtig, dass sie nicht durchfährt, also dass sie so versetzt wird. Mhm. Wenn sie jetzt sitzen bleiben würde, dann müsste sie die Schule verlassen.
Und wohin würde sie dann gehen?
Ja, das ist eine gute Frage, weil dann müsste sie ja eigentlich auf die Gesamtschule, also auf die, wie heißen die denn nochmal? Die heißen nicht Integrierte Sekundarschule heißen die, glaube ich, ISS. Mhm. Also dann müsste sie eigentlich auf die Schule, auf die sie eigentlich wollte. Mhm. Oder, aber da ja kein Platz ist, keine Ahnung, wo sie dann hin müsste. Aber zum Glück hat sie gute Noten.
Ja.
Deswegen betrifft sie das jetzt nicht.
Ich habe das gerade von einer Bekannten gehört, wo das genau so war, dass die Tochter das Probejahr nicht bestanden hat. Aus verschiedenen Gründen. Und die hat tatsächlich keine Schule. Die ist nicht beschult. Sie wäre jetzt 8. Klasse. Die war dann zwischendurch mal auf einer anderen Schule. Dann gab es da ganz krasse rassistische Vorfälle. Die hat einen Papa aus Nigeria. Und daraufhin war das da nicht mehr tragbar, die da hinzuschicken. Das musst du dir auch mal vorstellen, mitten in Berlin. So, und die ist unbeschult jetzt. Und der Schulsenat ist jetzt, also statt dass die sich jetzt darum bemühen, dass das Kind einen vernünftigen Schulplatz kriegt, wird jetzt noch gesagt, dass das Jugendamt eingeschaltet werden muss, weil das Kind nicht in die Schule geht. Weißt du, weil du hast ja eine Schulpflicht, du bist ja gesetzlich verpflichtet.
Ja gut, aber wenn die Stadt keinen Platz hat.
Das ist wie bei Schildbürgers.
Das ist ja fürchterlich.
Also richtig fürchterlich.
Ja, ja, genau. Also deswegen kind kann ich...
Und je länger es da sitzt, umso schlimmer wird es ja.
Das ist ja absurd, das wusste ich gar nicht, dass das passieren kann. Ich dachte, man kriegt dann über so einen Verteilungsschlüssel irgendwo einen Platz, also im Zweifel halt eine Stunde Fahrtweg.
Ja. Ja, und wenn du dann da hingehst und das ist da scheiße, weil jetzt wie in dem Fall rassistische Übergriffe stattgefunden haben, was machst du dann? Für den Fall gibt es dann offensichtlich nämlich keine.
Ach so, das heißt, es ist ihre eigene Schuld, weil sie hätte ja da hingehen können, aber wenn sie ihr da nicht gefällt, dann...
Ich weiß, irgendwie sowas ist das.
Schön.
Statt hinzugehen also und sich anzugucken.
Die Privatschule, ne?
Wenn du sie dir leisten
wenn
kannst.
Wenn du sie dir leisten kannst.
Ja. Oder wenn es Stipendiatsprogramme gibt, die gibt es ja an manchen Schulen, aber an vielen halt auch nicht.
Naja, also jedenfalls, um auf deine eigentliche Frage zurückzukommen, Notendruck, Notenstress gab es immer mal in einzelnen Fächern und immer mal in besonderen Klassen, also 5., 6. eben für die weiterführenden oder jetzt ist bei unserer Großen natürlich auch der Wunsch nach einem guten Abitur da und das macht natürlich schon auch einen Druck, aber also es war jetzt bei meinen beiden nie so extrem, dass die um ihre Versetzung bangen mussten oder so, deswegen war das bei uns jetzt nie so ein riesiges Thema. Es gab natürlich immer mal eine Phase, wo sie in irgendeinem Fach nicht gut waren, da haben sie dann Nachhilfe bekommen, dann ging es wieder.
Mhm.
Aber es war jetzt nicht so ein großes Problem.
Ich glaube, das ist auch so ein Persönlichkeitsding, ne? Also und vielleicht wahrscheinlich auch irgendwie eine Frage des Systems oder der Umgebung, in der du dann schulisch bist. Wenn du jemanden hast, der dich unterstützt, also sprich, wenn du einen Lehrer hast, der sagst, ey, du schaffst das, du musst ein bisschen und dann kannst, also weißt du so, oder ob du einen hast, der sagt, naja, wollen wir mal gucken, ob du das schaffst, dann ist es ja schon ein großer Unterschied. Da muss jemand anderes kommen,
der unterstützt das und dann halt mal dann die Eltern und wenn die das nicht leisten können, ist es natürlich, dann wird es schwierig.
Dann wird es schwierig. Also wir hatten bei uns zum Beispiel an der Schule ganz lange die Diskussion, weil das ja eine Ganztagsschule ist, gibt es eigentlich keine Hausaufgaben und für den Grundschulbereich in den ersten 4 Jahren ist es auch komplett abgeschafft. Die haben tatsächlich keine Hausaufgaben, also die haben so Leseprojekte oder irgendwie sowas. Mhm. Und jetzt, mein Sohn hat jetzt, also das Abschlussprojekt der Grundschulzeit, jetzt am Ende der 6. Klasse, ist eine Ausstellung, die Kinder machen. Und da sollen die im Grunde genommen alles, was sie vorher in den Jahren zuvor gelernt und geübt haben, an sozusagen Recherchetechniken, Präsentationstechniken, Aufbereitung, diese ganzen Sachen, Arbeitstechniken sozusagen, sollen sie selbstständig an einem Thema ihrer Wahl präsentieren. So. Mhm. Und das ist das Abschlussprojekt. Und das ist echt beeindruckend zu sehen, wie die das jetzt machen. Also die suchen sich, die haben ein bestimmtes Thema, also die haben schon eine Vorgabe, die können jetzt nicht irgendwie über Captain Marvel irgendwas machen, ne? Sondern die müssen sich schon mit, also es gibt so einen großen Pool aus Themen, die sie schon bearbeitet haben, wo sie sich dann was aussuchen. Und dann können sie da noch ein bisschen tiefer gehen. Also die suchen sich dann schon sehr kleine sozusagen Themen aus, so Nischenthemen, wo sie dann auch richtig Spezialistenwissen generieren können. Und dann werden die in Gruppen eingeteilt, aber eben nicht nach das ist mein bester Kumpel, sondern nach ihr habt dasselbe Thema gewählt.
Okay.
Und der ist also jetzt in der Gruppe mit 4 Jungs und die machen, da geht's um Deforestation, also um halt Abholzung.
Ach,
und
das hast du mir schon mal erzählt.
Genau, und das ist echt süß, weil die sind so im Thema. Und jetzt waren sie am Wochenende im Grunewald und haben dann da gefilmt und sind dann da auch ganz leise durch die Gegend geschlichen, um zu gucken, was sie für Spuren von Tieren finden, weil sie eigentlich sagen wollen, dass sie oder zeigen wollen, dass es halt ganz viele Tierarten nicht mehr gibt. Mhm. Und inwiefern das mit Abholzung und misslungener Neupflanzung zusammenhängt und so. Also da gibt es verschiedene Aspekte, die ich auch vorher noch nicht wusste.
Mhm.
Und haben eine Webseite jetzt gemacht.
Ach echt?
Und werden jetzt Aktionen, also sie müssen so ein, es gibt so bestimmte Sachen, die dann abhandeln müssen, also Recherche, dann haben sie eine Zeit zur Aufbereitung, dann kommt die Action Week und so, wo sie dann irgendwelche Sachen machen. Dann waren sie beim WWF, haben dann ein Interview gemacht und so mit irgendjemandem. Und jetzt auf der Webseite wird es so sein, dass sie jetzt eigentlich wie so ein Meldesystem einbauen wollen. Da bin ich mir noch nicht so ganz im Klaren, wie das, wer das kann und wie das gehen soll. Ich bin mal gespannt. Wo also, sie wollen so Müllsammelaktionen machen im Wald.
Und
sie
dann wollen, kann man melden, wenn man irgendwo eine Müllansammlung gefunden hat.
Genau, und
hat,
dann soll es so wie so eine
Location.
Art, genau, und dann soll es wie so eine Art Flash-Mob geben, dass du quasi da hingehst und dann wird das gesammelt.
Sowas wollte ich ja mal für Hundehaufen machen.
Siehst du? Kannst du mich dranhängen.
Nee, ich wollte ja eher die Hundehalter anschwärzen.
Anschwärzen, das habe ich genau gesehen. auf jeden Fall habe ich jetzt den Faden verloren. Genau, und die machen halt dieses Abschlussprojekt. Und ich weiß nicht mehr, warum ich das erzählen wollte.
Ich weiß es auch nicht, Anna. Erzähl doch mal. Ich meine, denk doch mal nach.
Ja, denke ich gerade. Aber ja.
Es gibt Notendruck.
Ja, nee, ich wollte sagen, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte.
Anna, den Faden.
Ja, aber so richtig in meiner Begeisterung für dieses Projekt. So. Nein, es ging mir irgendwie darum zu sagen, dass die, wenn sie nämlich diese ganzen Dinge dann so anwenden können und sich so begeistern können für so ein Thema, dann ist das halt auch alles die Arbeit und die Mühe. Also das macht denen halt jetzt nichts aus, dass sie sich da wieder mit beschäftigen und sie sind mega stolz darauf jetzt und machen und tun.
Ja, das stimmt.
Aber da wird halt hinterher auch keine Zahl dahinter geschrieben.
Mhm.
Also da kommt dann hinterher auch keiner und sagt, also dieses Projekt ist jetzt besonders gelungen, deswegen ist das jetzt eine Eins und das andere ist, ach so, ich weiß, was ich sagen wollte, Hausaufgaben.
Ach so.
Das so, der hat natürlich jetzt viel zu tun nachmittags, aber eigentlich ist das die Ausnahmesituation. Die haben keine regelmäßigen Hausaufgaben in dem Alter und ja auch noch keine Noten. Die Noten gehen erst nächstes Jahr los bei uns, ab der 7.
Achso, das kann man, bei uns wird das gewählt. Da wählen das, bestimmen das die Eltern. Mhm, also an der Grundschule, ich glaube, erste, zweite hat man eh keine. Und dann dürfen die ab der 3. darf man, muss man aber nicht. Das entscheiden die Eltern.
Dann für die jeweilige Klasse oder was entscheiden die das?
Nee, für die ganze Klasse.
Ja, genau.
Genau, dann für die 3., 4. Klasse kann man dann sagen. Und dann, wenn man sich für die 3., 4. Klasse gegen Noten entschieden hat, kann man dann, kriegt man dann auf jeden Fall ab der 5. Klasse Noten.
Okay.
Weil sonst, die müssen ja irgendwie eine Bewertung dann auch für die weiterführende Schule.
Das war bei uns übrigens auch ganz interessant, weil dadurch, dass unsere keine Noten haben, die haben zwar auch ein sehr, sehr ausgeklügeltes Bewertungssystem. Also wir kriegen seitenlange Zeugnisse, wo dann auch immer genau drinsteht und so.
Ja, das in der Grundschule auch so.
Aber es lässt sich halt nicht einfach in Noten umrechnen, weil es sind nur 4 Kategorien und nicht 6. Also du kannst es nicht einfach so umrechnen in, das ist wohl eine 1 oder eine 2 oder eine 3. Und wir haben ja tatsächlich über einen Schulwechsel nachgedacht gehabt für unseren Sohn. Und deswegen haben wir im zweites Halbjahr 5., erstes Halbjahr 6. eine Gymnasialempfehlung beantragt oder gesagt, wir brauchen dieses Zeugnis mit den Noten, damit diese, genau. Und das war ganz interessant zu sehen, wie sich das dann übertragen, also weil du hattest dann beide Zeugnisse, also einmal unseres und das dann daneben, das Standardzeugnis, wie sich das überträgt in In Noten. Das fand ich ganz gut zu sehen mal. Also jetzt so, und ich glaube zum Beispiel für meinen Sohn war das überhaupt nicht gut. Der hat sich plötzlich total gestresst. Der hat dann plötzlich angefangen, weil er das ja auch gar nicht kannte. Und plötzlich hatte der ein Zeugnis mit Noten und das war super. Aber der hat dann plötzlich in der Folge immer auf jedem Test und so seine Buchstaben, die er da hatte, versucht umzurechnen.
Ach so,
und das ist auch
anhand des Zeugnisses.
Genau, und hat er gesagt, jetzt habe ich hier nur, also die haben ein I für Independent, ein P für Proficient, ein D für Developing und ein I für Emerging. So, das sind die vier Kategorien. Und das sagt dir ja eigentlich immer nur, wo du gerade im Prozess stehst bei dieser einen speziellen, bei diesem einen speziellen Thema. Und er hatte immer sehr viele I's und P's und war deswegen immer so, das war ihm halt egal, ist das jetzt eine 2 oder eine 1, das spielte keine Rolle, es war irgendwie alles immer gut. Und dann hat er plötzlich irgendwo ein D gehabt, wo sich dann auch hinterher herausstellte, in Deutsch war das, glaube ich, dass es was damit zu tun hat, dass er mit der Deutschlehrerin nicht so gut geklickt hat. Ne?
Verstehe.
Und dann ist er total ausgeflippt.
Oh Mann.
Also das hat dem nämlich dann plötzlich Stress gemacht. Ich glaube nicht die Noten an sich, sondern dieses Switchen von dem einen System ins andere.
Sehr witzig. Also bei uns war das tatsächlich so, dass die Eltern waren so ein bisschen indifferent nach der zweiten oder am Ende der zweiten Klasse und waren sich nicht so sicher, ob sie jetzt eigentlich Noten wollen oder nicht. Und dann hat die Lehrerin damals gesagt, also wir können es auch so machen, wenn sie nicht wissen, was sie möchten und ihnen das im Grunde egal ist, wir können auch die Kinder fragen, was die gerne wollen.
Mhm.
Und die wollten Noten haben.
Lustig.
Die wollten sich messen können.
Mhm. Aber das ist zum Beispiel auch so was, was in der Schule, finde ich, ein großes Thema ist, in diesem System mit Noten und so weiter, was auch Stress machen kann, ist nämlich diese ständige Wettbewerbssituation.
Mhm.
Und ich hatte neulich ein Gespräch, da ging es gar nicht um Noten, sondern es ging losgelöst von Noten um diese Wettbewerbssituation. Und das ist eine Amerikanerin, die hat auch ihre Söhne bei uns an der Schule und die ist so, ja, they have to play team sports. Also ne, die spielen Hockey und Fußball und keine Ahnung was alles, die Jungs in irgendwelchen Vereinen. Und deswegen ist sie der Meinung, dass ihre Kinder mega gut sozial kompatibel sind, weil die ja Teamsport machen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das Problem ist, was nämlich mit dem einen Sohn spezifisch auftrat,
dass er so competitive,
dass der total auf Wettbewerb. Dass er vor allen Dingen zwar seine Mannschaft im Blick hat und wir müssen eine Teamleistung bringen, das hatte der schon internalisiert.
Aber unser Team muss gewinnen.
Aber unser Team, nee, aber wer ins Team kommt, muss natürlich der sein, der stark ist und sind scheiße. So, und das war im Sportunterricht ein Riesenproblem, weil der so drauf war und sie hat es überhaupt nicht verstanden. Also sie hat gar nicht verstanden, was das Problem war, dass andere gesagt haben oder andere Kinder gesagt haben, der dominiert das ganze Ding und der macht aus einem Spaßspiel, Ballspiel oder was die gemacht haben, halt irgendwie so eine krasse Nummer, weil er halt von vornherein sagt, ja, du bist aber nicht gut genug für mein Team, du kannst nicht, weißt du, so. Und der ist natürlich auch so ein super Sportler-Typ, der dann da so ein bisschen das Sagen hatte hat in dieser Jungsgruppe. Und das war ein totales Problem, ne? Und zum Beispiel mein Sohn, der total anders drauf ist, der liebt Sport, der macht total viel Sport, aber der hasst diese Wettbewerbssituation.
Mhm.
Und der wollte noch nie zum Beispiel, obwohl der Fußball spielt, der spielt in der Schulmannschaft, nie in den Verein, weil er gesagt hat, er möchte nicht in diese Situation kommen. Sagt der Mama, da war er noch ganz klein, erste Klasse, da hat er so ein Probetraining gemacht bei Berolina Mitte.
Ja.
Und dann hat er, die hätten ihn auch genommen, dann hat er gesagt, nee, dann habe ich ja, dann wenn ich dann bei Berolina bin, dann sind die von Victoria Mitte und von Rotation, das sind dann unsere Feinde und das will ich nicht. Ich möchte,
ach so,
ich finde Gott. Feinde doof.
Oh.
So hat er das ausgedrückt in der ersten Klasse und das hat sich aber so durchgezogen. Also so diese, und das finde ich ist was sehr typisch ist für Schule. So dieses Wettbewerbsding und keine Chance daraus auszusteigen eigentlich.
Ja.
In dem normalen System, oder?
Ja, das stimmt. Obwohl, ja, ich weiß es nicht. Ich finde, es hat alles zwei Seiten. Also auf der einen Seite finde ich das natürlich auch nicht gut, wenn so ein wahnsinniger Druck aufgebaut wird. Auf der anderen Seite weiß ich, dass vielleicht sich nicht so viel Mühe gegeben wird, wenn nicht so ein Ansporn da ist und man denkt, boah, scheißegal, ja, ist ja wurscht, ich kriege ja eh keine Note drauf.
Ja.
Dann macht man das alles auf einer Arschbacke und hätte sonst vielleicht viel tollere Leistungen gebracht, wenn man ein bisschen mehr Druck gehabt hat.
Ich weiß nicht, ich sehe das, glaube ich, ein bisschen anders. Also ich glaube, ich finde, wenn... Also ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, Wenn der Gedanke, also ich glaube, die Situation existiert nicht, die ich gerade beschreibe, aber wenn der Gedanke an Wettbewerb gar nicht erst da ist, dann geht es ja nur um die Freude am Tun.
Ich meine gar nicht so sehr den Wettbewerb unter den Gleichaltrigen oder Mitschülern, sondern eher so diesen, dass man den Anspruch an sich selber.
Okay, das ist nochmal was anderes.
Dass man sich selber vornimmt, ich möchte hier gerne die und die Note erreichen.
Ja, ja gut, okay, das ist was anderes.
Also ich glaube schon. Das Wettbewerb-Ding finde ich auch ganz fies. Ja. Also ich muss auch, da sage ich auch immer, das ist, finde ich doof, sich so zu vergleichen. Jeder kann andere Sachen gut, das finde ich auch blöd.
Aber das ist in einem bestimmten Alter halt total schwierig. Also wenn die klein sind, sind die total cool mit allem. Finde ich. Und dann kommt so eine Phase, wo es nur darum geht, irgendwie dazuzugehören, in irgendeiner Art und Weise, zu einer bestimmten Gruppe. Das ist dann das, was ich eben mit Sozialstress meinte. Und das wird durch sowas mega verstärkt.
Ne? Aber ich glaube, das ist bei Jungen auch noch extremer als bei Mädchen. Dieses, ja. Ich bin der Schönste, der, nicht die Schönste, aber der Schnellste, der Stärkste, der Größte.
Also das, was die Mädels haben mit Aussehen in dem Alter, also wo ich mich dran erinnere, dass immer darüber geredet wurde, ist das jetzt das richtige T-Shirt oder die coolen Schuhe oder leider eben auch, ist man dünn genug? Das ist leider natürlich auch in einem bestimmten Alter ein Thema. Und ich sehe durchaus das Äquivalent bei den Jungs, also wenn ich jetzt bei meinem Sohn mir angucke, da geht es total um Sportlichkeit. Sportlichkeit ist für sich ein Wert. Und das ist natürlich für alle, jetzt ist meiner super sportlich und liebt Sport und Bewegung. Aber wenn du jetzt nicht so bist und hast vielleicht ganz andere Talente oder Interessen, und also der hat zum Beispiel in der Klasse einen Jungen, der ist so ein Mathe-Crack, total. Also der muss irgendwie, ich weiß nicht, ob der hochbegabt ist, was mit dem ist, aber der ist irgendwie wie so ein, und die anderen, das wird null anerkannt. Das ist von den anderen, das ist ein Nerd, das ist ein Spinner, der ist doof, mit dem kann man nicht, weißt du so, wo ich dann immer sage, das könnt ihr doch nicht, der ist doch, der hat halt andere Talente, nur weil der nicht mit euch Basketball spielt. Ich hätte auch keinen Bock, mit euch Basketball zu spielen, wenn ihr jeden Diss, der nicht direkt einen Korb macht. Deswegen ist er doch nicht. Also weißt du so, da sehe ich eben auch, dass dieses Sportlichsein zum Beispiel bei denen ein Riesenthema ist. Mhm. Also es überrascht und erschreckt mich auch ein bisschen, muss ich sagen.
Okay, das ist aber dann, glaube ich, eher so jungsspezifisch. Also weil das kenne ich gar nicht. Aber meine Mädels sind auch, also Mia schon mehr als Luzi, aber die sind, was Sport angeht, auch nicht so. Begeistert.
Ja, aber das ist zum Beispiel meine Kleine, die ja so gerne tanzt und so gut auch tanzt, die ja zweimal die Woche Tanztraining hat. Die ist jetzt gerade an so einem Punkt, wo sie sagt, jetzt mehrfach gesagt hat, sie will aufhören. Und
ja, meine plötzlich auch.
Jetzt habe ich nachgehakt. Wieso denn? Ja, weil irgendwelche Weiber gesagt haben in der Schule, das würde albern aussehen und sie könnte sich gar nicht gut bewegen und das würde gar nicht stimmen, dass sie talentiert wäre und so. Ich so, ja, aber was gibst du denn auf das Geschwätz von irgendwelchen Weibern, die noch nie im Rhythmus einen Fuß vor den anderen gesetzt haben? Frag mal deine Tanztrainerin. Geh mal in die Tanzschule und frag mal da,
und wie die finden. Hauptsache, es macht ihr Spaß.
Ja, aber das ist halt so schwer, glaube ich, in dem Alter dann dagegen zu halten. Ne? Also ich würde unterm Strich sagen, dass der meiste Stress, also jedenfalls jetzt bei meinen Kindern, entsteht nicht durch Noten oder durch diese Dinge, sondern durch so dieses Sozial. Miteinander.
Ja, ist bei mir meinen auch so gewesen. Deswegen hat ja die Luzi auch die Schule zum Beispiel gewechselt, weil die so in so einer ätzenden Klasse war, wo nur so blöde Kühe waren, die dann gesagt haben, sie wäre nichts wert, weil sie keine Original-Ugg-Boots trägt, sondern nur die Fake-Ugg-Boots.
Den hätte man mal mit ihren Ugg-Boots in den Arsch treten müssen, den kleinen.
Ja. Der vierten Klasse. So, ja, wo die alle zwei Minuten neue Schuhe brauchen, weil die Füße so schnell wachsen. Habe ich mich erdreistet, Kopien zu kaufen.
Du hast dir was getraut.
Ja, ich habe mir was getraut. Geleistet habe ich mir was. Nee, jedenfalls war das ganz schlimm. Da kam die da wochenlang weinend nach Hause und dann haben wir sie ja da auch rausgenommen, weil das so ätzend war. Und aber das war wirklich, das war das, dieses ganz, dieses menschliche Thema, so dieses Fiessein und das war das größte Problem eigentlich immer. Alles andere konnte man irgendwie in den Griff kriegen, wenn man gelernt hat oder ne, wenn ich dann mit denen geübt habe für irgendwas oder mit den Lehrern gesprochen habe, wenn irgendwas nicht rund lief, das ging eigentlich immer alles. Und wir haben auch tatsächlich Glück gehabt, dass wir immer die Schule bekommen haben, die wir wollten.
Aber ich glaube wirklich, wenn du jetzt zum Beispiel als Eltern nicht so, es gibt ja auch viele Eltern, die selber keine gute Schulzeit hatten und die sich super schwer tun damit, jetzt als Eltern ihrer Kinder da aufzulaufen. Weißt du, weil sowas hinterlässt auch Spuren. Und ich glaube dann irgendwie immer, das ist echt,
ich hab grade,
echt eine Krux.
Ich habe gerade einen Podcast gehört mit Doris Dörrie, die erzählte dann, dass ihr Vater so ein Schulversager war. Der war ganz, ganz schlecht in der Schule und ist dann aber trotzdem Arzt geworden, weil damals gab es einfach wenig Menschen nach dem Krieg war das, die Medizin studieren wollten. Und er hat sofort einen Studienplatz bekommen, auch mit einem sehr schlechten Abitur. Und ist ein ganz toller Arzt geworden. Und deswegen war der aber so ein totaler Schulskeptiker. Weil er wusste halt, ich war ein miserabler Schüler, bin aber ein super Arzt. Und wenn sie dann, also Doris, mit schlechten Noten nach Hause kam oder ihre beiden Schwestern und die Eltern das unterschreiben mussten, was ja dann manchmal der Fall ist, hat er immer darunter geschrieben, dein dich liebender Vater.
Was die sehr subversiv was die, für die Zeit auch.
Was die Eltern, die Lehrer dann wohl immer so ein bisschen befremdlich fanden. Aber für sie und ihre Schwestern ein total schönes Gefühl zu wissen, es ist ihm egal.
Ja.
Der liebt uns trotzdem, auch wenn wir eine 5 in Mathe geschrieben haben.
Ich hatte gerade ein sehr erhellendes Gespräch mit meiner Schwester darüber, weil ich mich so aufgeregt habe, weil unsere Große im Halbjahreszeugnis ja nicht so brillante, der hat ja schön ein gemütliches erstes Halbjahr gehabt, sagen wir es mal so. Und so waren dann auch die Noten und das war irgendwie nicht so geil. Und da war ich so sauer und habe dann auch gesagt, ey, das wusste ich jetzt kommen sehen, ja. Und die hat einfach auf ihrem Arsch gesessen und sich null bewegt. Ich meine, man muss dazu sagen, dass jetzt ist das überhaupt nicht so. Also jetzt, wo es drauf ankommt, das waren ja quasi das war ja der Probedurchlauf, diese ganzen Prüfungen. Und jetzt, wo die echten Prüfungen sind, läuft die wie am Schnürchen, toi, toi, toi. Also,
sehr gut.
Aber da waren die Noten echt, und ich habe mich so geärgert. Und dann habe ich mit meiner Schwester telefoniert und habe der das erzählt. Und habe gesagt, dieses blöde Kind, die ist so schlau und die sitzt auf ihrem Arsch und macht nichts und beschäftigt sich nur mit Tralala den ganzen Tag und so. Und ich finde das total kacke, die versaut sich hier ihre, so. Und dann sagt meine Schwester, hört mir so zu und sagt, warte mal. Wie war das denn, als du in der 10. Klasse warst? Ich meine, ich erinnere mich, dass du 2 Fünfen auf dem Halbjahreszeugnis hattest und einen blauen Brief. Weißt du noch? Und ich so,
nein.
Ja, ich weiß das schon noch. Aber was ich vergessen hatte, und das habe ich dann jetzt live an meiner Tochter nochmal gesehen, ist halt diese 16-jährige Hybris, mit der du sagst, ey, bist du alles voll im Griff.
Ja,
und die Eltern
reißt das Ruder noch rum.
Genau, und die Eltern kauen schon irgendwie. Ich kann mich genau an den Spruch erinnern, dass ich gesagt habe, ich wähle das eh ab.
Ja, genau.
Es ist mir dann wieder eingefallen.
Das sagt man auch immer. Ich muss es eh nicht einbringen.
Ja, genau.
Das ist okay.
Und ich weiß nur, dass mir das Gespräch mit meiner Schwester, falls du zuhörst, Laura, danke, hat mir sehr geholfen, weil ich dann dachte, so stimmt auch. Also irgendwie muss man halt auch mal selber, also das ist krass, ich hätte das nie gedacht, das passiert mir relativ oft als Mutter, wie sehr man diese, obwohl man denkt, es ist noch nicht so lange her, diese Kinder- bzw. Jugendlichenperspektive vergisst, sobald sie eigentlich dann, ne, wenn du es von der anderen Seite anguckst, ich denke so oft, oh Gott, meine armen Eltern, also im Nachhinein.
Ja, ich auch. Ich habe letztens, meine Mutter war letztens hier und dann es ist ja so, dass Luzi jetzt keine Schule mehr hat, ne? Die hat ja ihre Abi schon geschrieben und bereitet sich gerade auf die mündliche Prüfung vor und hat keinen Unterricht.
Heißt, liegt im Bett und guckt Netflix.
Schläft so den ganzen Tag, Wecker 14.30 Uhr und dann wird erstmal gefrühstückt und Netflix geguckt. Und dann habe ich mich ein bisschen darüber beklagt bei meiner Mutter, die dann nur lachte und zu mir sagte, du musst jetzt sehr stark sein in den nächsten Monaten und Jahren. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie das dann bei dir war, wo du dann mit deinem Freund ganz verschlafen die Treppe runtergeschlichen kamst, während ich schon das Mittagessen kochte.
Und das sind immer so lustige Sachen. Wenn man kleine Kinder hat, dann denkt man immer, das kommt mir überhaupt nicht ins Haus. So läuft es bei mir mal nicht zu Hause. Also so nicht. Hier wird immer sonntags Frühstück um 10. Also einmal die Woche wird es ja wohl gehen. Weißt du so? Und dann bist du in der Situation und denkst, will ich jetzt wirklich da nach oben unter das Dach gehen und diesen 16-jährigen Murmeltier, was nachts um 2 nach Hause gekommen ist, die Decke wegziehen, dann hat die Kacklaune, nur damit die um 10 mit so einer Fresse in der Unterhose mit am Tisch sitzt? Ich glaube nicht. Also so, das sind dann einfach
das
so.
Das ist bei uns auch so.
Ja.
Das Beste ist mein Mann, ne? Ich weiß noch, als ich mit dem zusammengekommen bin, bei uns war das tatsächlich auch so, dass ich immer mit meiner Familie frühstücken musste.
Theoretisch ist das hier auch so.
Jedenfalls, als wir zusammenkamen, da haben meine Eltern das tatsächlich noch durchgesetzt. Da war ich 23. Ja, wenn ich dann zu Hause wohnte, wurde sonntags bei uns um 10 gefrühstückt. Und ich wollte das aber auch. Für mich war das immer schon so gewesen. Meine Mutter hat gesagt, du musst dich auch nicht anziehen. Komm, so wie du bist, kannst du dir danach auch wieder hinlegen. Und Thorsten hat das gehasst, ja. Der hat dann immer gesagt, oh nee, komm, lass mal bei meinen Eltern schlafen. Meine Mutter behütet meinen Schlaf immer wie eine Löwin. Das hat er immer zu mir gesagt. Heutzutage ist der so gnadenlos, was das Wecken der Mädels am Wochenende angeht. Wir müssen die jetzt wecken, sonst kommen die heute Abend nicht ins Bett.
Ja, hat er recht.
Und dann sage ich, und ich sage dann jetzt, lass sie doch noch mal ein bisschen schlafen. Nein! Und dann erinnere ich, dass ich immer, hier, ihre Mutter von deinen Kindern behütet den Schlaf wie eine Löwin. Immer so, sehr
witzig. Das ist schon ziemlich witzig, muss ich sagen. Ja, aber das sind wir wieder beim Elternstress. Vielleicht müssen wir noch eine zweite Folge machen, die heißt
Schulstress der Eltern.
Elternstress mit Schülerkindern oder so. Schulkinder stimmt ja nicht. Es stimmt ja eigentlich Schulteenager.
Also ich wollte aber noch, was mir vorher noch so durch den Kopf ging, als es so um diese etwas jüngeren Kinder war, die sich so organisieren müssen und das erstmal lernen müssen. So. Was uns damals total geholfen hat, war wirklich, dass wir so ganz gleichmäßige Abläufe hatten im Alltag. Also, dass ich zum Beispiel immer von den Kindern verlangt habe, dass die abends ihre Schulsachen packen und ihre Kleidung für den nächsten Tag hinlegen. Und das macht Mia immer noch. Die ist ja jetzt in der 7. Klasse. Die legt sich abends immer noch, ihre Outfits sind auch ganz niedlich, immer schon so wie so ein Mensch liegt das dann da. Hose, unten dran die Socken, oben der Pullover, dann das Haarband und Ohrringe. Legt sie dann alles auf ihren Fußboden in ihrem Zimmer. Aber das macht die, das hat die von klein auf gemacht. Das ist wie ein Automatismus, über den die nicht mehr nachdenken muss.
Was gut ist. Also it's good for her. Aber das ist wirklich so. Also ich mache das auch so. Stimmt, also wenn ich jetzt sagen müsste, was uns gerettet hat über solche Sachen wie, die Kinder wollen nicht aufstehen oder die legen sich, ne, die sind unorganisiert und kriegen ihren Kram nicht auf die Reihe oder vergessen die Hälfte oder so. Es ist wirklich Routinen. Also dieses, zum Beispiel dieses, das hieß bei uns Homeschool Diary in der Schule, also dieses wie so ein Aufgabenbuch, was die führen mussten und bis einschließlich letztes Jahr haben alle Lehrer, also bei meinem Sohn, der war dann 5. Klasse, auch total wert. Das wurde auch kontrolliert, ne? Ob das, und ich musste das jede Woche unterschreiben. Ich musste es unterschreiben und der Lehrer musste es gegenzeichnen. Also ich glaube immer donnerstags oder so, also zum Ende der Woche. Das ist
übrigens ja auch bei der Schule, auf die wir
eigentlich
wollten. Ja.
Und das hat zum Beispiel total geholfen, einfach so selber auch. Also weil ich finde, man kriegt so viele, also jetzt gerade mit 3 Kindern in der Schule, wie viele Termine die mir um die Ohren hauen und Zettel, die ich unterschreiben muss und irgendwelche Sachen, die sie noch gecheckt haben müssen für irgendwelche Events und Klassenfahrten und Kram. Ich fand das auch hilfreich, dass das dann in diesen Büchern gesammelt stand und ich das da auch nachgucken konnte und so. Aber ansonsten würde ich auch sagen, Routinen nehmen den Stress raus, ne? Und
was zum Beispiel nicht mehr groß drüber nachdenken und auch nicht mehr diskutieren muss.
Genau, also einmal das, aber auch für die Kinder selber zu wissen, eine Routine ist auch was Verlässliches, was mir selber auch hilft irgendwie.
Genau, feste Zeiten, feste Abläufe.
Ja.
Und also klappt natürlich auch unterschiedlich gut. Also bei der Kleinen ging das immer super, bei der Großen musste ich jeden Tag dran erinnern.
Mhm.
Aber trotzdem wurde nicht mehr über das Ob diskutiert, sondern nur wann.
Was ich auch noch unbedingt sagen will, ist gemeinsames Lernen mit den Kindern. Also wenn Eltern mit Kindern Dinge versuchen, zum Beispiel nachzuholen, weil sie krank waren oder weil sie was nicht verstanden haben oder auch aufzuarbeiten oder irgendwie zusätzliche Übungen zu machen oder so. Ich hatte mal ein sehr erhellendes Gespräch mit einer Klassenlehrerin von der Großen, die war damals in der 5., die zu mir gesagt hat, das ist nicht ihre Aufgabe. Sie sind die Eltern. Und erfahrungsgemäß geht das zwischen Eltern und Kindern immer schief, weil da immer noch ganz viel andere Dinge hin und her gehen in der Kommunikation.
Das auch nie so gut.
Und die hat immer gesagt, die war auch echt cool, sondern die hat gesagt, das ist mein Job. Also wir reden jetzt hier über irgendwelche Lücken oder Themen, die noch nicht so sicher sind. Darum kümmere ich mich. Ich halte sie auf dem Laufenden. Aber sie, wenn sie jetzt zu Hause noch extra was machen, das wird im Zweifel nur schlimmer, weil dann geht nämlich das Kind so in so eine Opposition. Zumindest bei meinem Kind war das so in dieser Phase.
Das leisten ja, jetzt mal in Anführungszeichen, normale Lehrer nicht.
Ja,
ne?
Aber
ich habe das, aus dem Grunde habe ich das auch tatsächlich dann outgesourced und Nachhilfelehrer gesucht, weil wir uns immer nur in den Haaren hatten dann. Und ich kann es dann sowieso nicht so gut erklären, wie das einer
macht, und dann war das auch dann nicht so, also bei uns dann immer noch durch die Sprache, also Mathe auf Englisch halt, ne?
Ach so, ja, aber, das konnte ich auch nicht.
Also in der Grundschule ging das immer noch, aber was die da jetzt in der 10. Klasse machen, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, was die reden, wenn die darüber reden, so, ne? Ich habe neulich zum ersten Mal gehört, was es bedeutet, wenn du sagst, irgendwas hoch 3 oder hoch 4, also irgendeine Zahl hoch 3, hoch 4, das sagen die immer in the power of.
Ach echt?
Mhm.
Das wusste ich auch noch nicht.
Wusste ich noch nie gehört. Ich dachte, was redet ihr da? Habt ihr eine Zauberformel am Start? Was ist denn da los?
Also, power of two.
Genau. Two. So, aber mal abgesehen davon, ist es tatsächlich auch etwas, was ich nach 3 Kindern oder mit 3 Kindern sagen muss. Es ist nicht die beste Idee, wenn man selber mit seinen Kindern lernt. Wenn man es irgendwie anders lösen kann, wenn man eine andere Person findet, die das vielleicht kann. Vielleicht ist es auch ein älteres Geschwister oder vielleicht ist es auch irgendein älterer Schüler von der Schule oder so.
Genau, also oder jemanden Freund, einen Schulfreund. Genau. Also meine Töchter haben sich dann auch oft einfach zusammengetan mit Leuten, die es konnten. Oder was auch viele Schulen anbieten, das ist jedenfalls bei uns jetzt am Gymnasium so, die haben immer so eine Mathe-Station dienstags nachmittags. Ja, da sitzen dann die Mathe-Referendare. Und da kann man hingehen und offene Fragen nochmal mit dem besprechen. Das bieten viele Schulen an, sowas.
Also die bieten das, machen die bei uns auch oder haben es zumindest ab der Klasse 8 angeboten. Ich weiß nicht, ob das jetzt dann immer noch so ist, aber ich glaube ja, dass die also zwei feste Termine in der Woche nachmittags hatten, nochmal nach der Schule. Und dann konntest du mit deinen Sachen da hingehen und konntest dich auch da hinsetzen, da Hausaufgaben machen oder was auch immer, weil die Großen haben ja Hausaufgaben.
Und was es auch, es gibt so wirklich sehr, sehr gute YouTube-Videos inzwischen zu jeglichen Schulthemen. Also meine machen das ganz oft, wenn die irgendwas nicht kapiert haben, auch gerade in den Naturwissenschaften oder Mathe, dann gibt es wirklich tolle Videos. Ich kann die nochmal fragen, die Mädels, welche sie da empfehlen. Da gibt es so ein, zwei, mit denen sie da immer Sachen nachlernen, die von denen sie ganz begeistert sind. Mhm. Also das geht eigentlich auch.
Ja, das könnte man ja vielleicht auch mal verlinken.
Genau. So, Anna, wir sind ja schon
voll lang.
Ich habe gar nicht drauf geguckt. Jetzt sind wir schon so über eine Stunde drüber.
Alter, Falter.
Jetzt müssen wir mal Schluss machen.
Ja.
Sonst wird es doch noch eine 40.
Nein, 39b.
Okay, dann hören wir jetzt auf.
Wir hören auf. Wenn ihr noch Tipps habt zu was oder die Frage, was ist eigentlich der Schulstress? Was ist es bei euren Kindern? Was macht ihr damit? Wie geht ihr damit um?
Was hat geholfen?
Genau, gerne hier verlinken. Wenn da irgendwie ein bisschen was zusammenkommt, können wir das ja auch nochmal aufgreifen. Fände ich, glaube ich, ganz gut.
Vielleicht können wir einen Blogpost drüber schreiben auf unserem noch nicht vorhandenen Blog. Ey, das müssen wir jetzt nach 40 Folgen.
Ja.
Eigentlich wirklich mal auf die Reihe. Du kannst es mal machen, Anna. Ich gebe dir das mal als Hausaufgabe.
Mano. Na gut, das war Folge nicht 40.
Bis zum 41. Mal, würde ich sagen. Genau. Ich hoffe, ihr hört dann wieder rein.
Genau.